Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Die Amerikaner können unsere Rohstoffe kaufen wie jedes andere Land auch. Sie können Handel mit uns treiben, aber unser Land steht nicht zum Verkauf.
Klare Aussage des damaligen Premierministers von Grönland, Kim Kielsen, nachdem Donald Trump vor 2 Jahren die Insel kaufen wollte. Das war nicht der erste Versuch der USA, aber die Dänen wollen ihre autonom regierte Insel nicht hergeben und die Grönländer wollen das auch nicht. Trotzdem wachsen die Begehrlichkeiten. Auch die chinesische Regierung investiert schon kräftig und will letztlich auch profitieren vom Rohstoffreichtum Grönlands. Ich bin André Zanto, hallo, und wir wollen jetzt erstmal mit der Ideengeberin für dieses Thema sprechen. Das ist unsere Hörerin Julia Zieritsch, die hat sich gemeldet, nachdem wir vor Weihnachten ihr aufgerufen hatten, was sie sich für Themen wünschen. Sie hat sich gemeldet und ist jetzt am Telefon. Hallo.
Hallo.
Wie kommen Sie denn darauf? Sind Sie so ein großer Eisfan oder wie kommt man auf Grönland?
Also tatsächlich war ich leider noch gar nicht in Grönland, aber ich habe mir jetzt einfach mal angeschaut, was so die letzten Monate so auf der Weltzeit lief. Und tatsächlich war Grönland jetzt noch nicht auf der Agenda, aber es ist ja natürlich ein sehr spannendes Land, weil ja auch gerade mit der Klimakrise so einiges los ist und auch geopolitische Spannungen entstehen. Und ja, da fand ich das einfach mal spannend, zu erfahren, wie das jetzt aktuell so aussieht und wie so die Zukunft von Grönland auch sein wird.
Das werden wir uns gleich anhören. Wir haben einen Korrespondenten, der gerade dort war. Aber vorher nochmal, wie würden Sie sich denn Grönland jetzt erstmal vorstellen, unabhängig jetzt von der Karte, die wir alle kennen? Eine große, große weiße Fläche. Wie würden Sie denken, wie ist das Leben dort?
Ja, also ich denke, es ist ziemlich viel Land, ziemlich viel Fläche. Also ich habe auch mal gelesen, es ist 8-mal so groß wie Deutschland. Natürlich stellt man sich das halt mit schönen Landschaften vor, alles grün, viele Schafe. Also viele Menschen leben ja auch von der Schafszucht oder auch von der Fischerei. Also natürlich auch viele Boote und kleinere Häfen. Ja, also einfach ein sehr nettes Örtchen, sehr gemütlich und sehr entschleunigt.
Und China, hatten Sie uns auch geschrieben, das war auch ein besonderer Punkt von Ihnen.
Genau, richtig, ja, weil jetzt gerade mit der neuen Seidenstraße, also mit den Plänen von China, die haben natürlich da auch ein sehr großes Interesse an Grönland, um dann natürlich auch eine Route dran vorbei zu bekommen, gerade mit dieser Nordostpassage. Genau, also China ist einer von den großen Playern, die Interesse zeigen. Und ja, ist natürlich auch spannend zu sehen, ob die Grönländer sich auf etwas einlassen werden, was von China dann kommt.
Das fragen wir gleich nach. Vielen Dank, Julia Zieritsch.
Danke auch.
Dann fragen wir das mal alles nach bei Christian Blenker. Er ist Korrespondent für das ARD-Fernsehen in Skandinavien. Und da Grönland ja zu Dänemark gehört, konnten Sie jetzt ja auch kürzlich nach Grönland reisen. Hallo.
Hallo.
Herr Blenker, Sie haben dort recherchiert für eine TV-Dokumentation, die am 15. Januar läuft, waren auch mehrfach auf Grönland, was ja teuer ist und aufwendig. Das macht man also nicht so häufig. Worauf haben Sie sich denn besonders gefreut?
Also mir persönlich ging es natürlich darum, auch einmal nördlich des Polarkreises zu sein. Da war ich nämlich noch nie in meinem Leben. Und ich habe mir auch so ganz praktische Fragen vorher gestellt. Was ziehe ich denn da eigentlich an? Also reichen die Skiklamotten oder muss ich ein bisschen mehr mitbringen? Ich war natürlich gespannt darauf, wie ist das Leben in der Kälte? Wie sind die Menschen dort? Wie reagieren sie auf mich? Was erzählen die mir? Welche Musik hört man da? Was isst man dort? Also ganz praktische Sachen wollte ich da herausfinden, neben den Themen, zu denen wir recherchiert hatten.
Und was ist jetzt die Hose der Wahl geworden? Sind es mehrere oder reicht eine richtig gut?
Die Zwiebeltaktik ist, glaube ich, immer die beste. Das empfehlen die Menschen, die dort leben. Und man kann sich auch auf Seiten informieren. Da wird es sozusagen auch erklärt. Je mehr Lagen man hat, umso besser ist es. Also man braucht eine gute und dicke, lange Unterhose und dann natürlich vor allen Dingen winddichte Kleidung. Das hilft schon sehr. Und ich habe auch gelernt, dass man 2 Lagen Handschuhe anziehen kann. Das wusste ich vorher auch noch nicht.
Habe ich auch noch nicht gehört. Grönland ist ja die größte Insel der Erde. Die nördlichste Landfläche, eigentlich sehr menschenfeindlich wegen den Temperaturen. Offiziell leben dort ca. 56.000 Menschen. Wie zeigen die sich denn, wenn da Ausländer wie Sie hinkommen?
sehr offen und freundlich, muss ich sagen. Also vor allen Dingen an den Orten, an denen ich war. Viele sprechen Englisch, zwar nicht perfekt, aber so, dass man sich sehr gut verstehen kann. Und die meisten natürlich Dänisch aufgrund der grönländischen Geschichte und der Beziehung mit Dänemark. Und wir waren ja an der Westküste unterwegs. Also wir waren zum Beispiel in der Hauptstadt Nuuk. Wir waren in Kangerlussuaq. Dort gibt es den größten internationalen Flughafen. Das sind beides sehr internationale Orte. Also in der Hauptstadt sind natürlich auch andere Nationen unterwegs. Kangerlussuaq hat eine lange amerikanische Geschichte. Die Amerikaner haben da im Zweiten Weltkrieg eine Airbase aufgebaut. Also das sind sehr westlich orientierte Orte. Und dann waren wir auch in Ilulissat, auch an der Westküste. Das ist in der Nähe der berühmten Disco Bay. Diese Gegend lebt natürlich vom Tourismus. Dort kann man die kalbenden Eisberge sehen. Und auch dort ist man eingestellt auf Besuch aus anderen Ländern. Und das hat wirklich Spaß gemacht, diese Menschen zu treffen, die auch hilfsbereit waren und sich gerne mit uns unterhalten haben.
Dann nehmen Sie uns noch mal bitte ein bisschen in die Geschichte von Grönland. Wer waren dann die ersten Ausländer, die da hingekommen sind und Interesse gezeigt haben?
Also wenn man es ganz genau nimmt, dann war es wahrscheinlich Erik der Rote, ein Wikinger, der aus Island damals mit ungefähr 40 Mann gelandet ist im Süden Grönlands und da eine erste Siedlung aufgebaut hat. Aber der prägendste Besuch war der eines dänisch-norwegischen Priesters, Hans Egede. Der kam vor 300 Jahren als Missionar und der traf dort auf die Inuit, die bisher in Grönland gelebt hatten. Und hat das Evangelium mitgebracht nach Grönland, das Christentum und dann auch später die dänische Kolonialherrschaft. Und die Beziehungen zwischen Grönland und Dänemark sind ja bis heute sehr, sehr eng. Und dann gibt es einen weiteren Einfluss, es ist der der Amerikaner. Ich hatte es eben kurz erwähnt, während des Zweiten Weltkrieges haben die Amerikaner Airbase gebaut im Süden der Insel. Das war für sie eine wichtige Flugverbindung. Die Airbase in Kangerlussuaq ist den Grönländern dann irgendwann verkauft worden für einen Dollar, glaube ich, ist dann mittlerweile der internationale Flughafen. Und diese Beziehung gibt es aber weiterhin, die sind sehr, sehr eng. Die Amerikaner sind auch präsent. Sie haben immer noch eine Airbase ganz im Norden Grönlands. Also da gibt es einige Länder, die auch aus einem eigenen Interesse starke und enge Verbindungen zu Grönland pflegen.
Sie haben die dänische Geschichte auch mit Grönland schon erwähnt. Ich glaube, so seit den 1930er Jahren ist denn Grönland offiziell eine dänische Kolonie. Und davon allerdings emanzipieren sich die Grönländer auch so ein bisschen in den vergangenen Jahrzehnten. Wie würden Sie jetzt aktuell das Verhältnis zu Dänemark beschreiben?
Die dänische Königin Margrethe II. War jetzt gerade im Sommer dort. Man hat eben die 300 Jahre dänisch-grönländische Geschichte feiern wollen und man hat sich, glaube ich, auf Grönland schon bemüht, ihr den roten Teppich auszufahren. Das war ein freundlicher Empfang, aber liebevoll würde ich das nicht bezeichnen. Also seit Mitte der 50er in etwa ist Grönland eben keine Kolonie mehr Dänemarks, gilt als autonome Region, aber es gibt eine ganz große Abhängigkeit von Dänemark. Bis heute spricht zum Beispiel Kopenhagen mit bei der Außenpolitik und bei Verteidigungsfragen. Und man braucht das Geld aus Dänemark. Ganz viele Dinge müssen subventioniert werden. Die Grönländer können aus sich heraus viele Sachen gar nicht leisten, die Wirtschaft aufrechterhalten. Deswegen gibt es da eine ganz starke Verbindung mit einem wirtschaftlichen Hintergrund. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Menschen, die sagen, wir wollen das eigentlich nicht mehr. Wir wollen auf unseren eigenen Beinen stehen. Wir können das auch. Die Diskussion um Unabhängigkeit Grönlands wird seit Jahren geführt. Geht mal immer ein bisschen rauf und weiter ein bisschen runter. Ich glaube, das wird in der Zukunft zunehmen, dass sich die Grönländerinnen und Grönländer auch auf die eigenen Stärken beziehen und vielleicht versuchen, in kleinen Schritten unabhängiger von Dänemark zu werden.
Auch interessiert an der Insel sind ja die Chinesen, das liest man häufiger. Was ist denn das Ziel der Kommunistischen Partei Chinas auf Grönland?
Es gibt auf Grönland seltene Erden, also das sind besondere Metalle, die wir für die Produktion von Smartphones brauchen oder um E-Autos herzustellen. Und China ist derzeit eigentlich auf der gesamten Welt der Hauptlieferant. Und wenn Sie mal überlegen, wie viel wir gerade in diesen Richtungen produzieren mit Smartphones und E-Autos, können Sie sich vorstellen, dass der Bedarf riesig ist. Und deswegen möchte China, denke ich, diese Dominanz behalten und investiert in Grönland, macht so Erkundungen Missionen sozusagen, wo dass man versucht, an diese Felder heranzukommen. Und es gibt im Süden, werden Vorkommen vermutet, dieser seltenen Erden. Und da gibt es Firmen, die dort gerne eine Mine bauen wollen. Und dahinter stecken eben chinesische Investoren, die da sehr, sehr, sehr viel Geld reingesteckt haben, um eben einen Fuß in die Tür zu bekommen. Denn es sind ja auch andere Länder, die diese Schätze entdeckt haben und enge Beziehungen zu Grönland pflegen wollen.
Sie haben da auch so eine Mine besucht, eine mögliche Mine. Wie ist denn da der Stand?
Wir waren in Narsaq, das ist ganz im Süden, und dort gibt es ein ganz kleiner Ort, da leben etwa 1300 Menschen, eigentlich hauptsächlich vom Schiffen und von der Schafzucht. Aber in den Bergen werden eben 21 Mineralien vermutet, und die wollen eine australische Firma rausholen, die wollen eine Mine dort bauen. Und dahinter stecken eben chinesische Investoren, aber es gibt extremen Widerstand. Als die vor Jahren da angelandet sind und haben gesagt, wir wollen hier eine Mine bauen, haben sie natürlich die Bevölkerung informiert und sind nicht gerade freundlich empfangen worden. Denn die Menschen haben sich versucht zu informieren, was das bedeuten kann, wenn man dort eine Mine aufbaut. Und die Skepsis, dass es negative Auswirkungen haben könnte, ist extrem groß.
Wir hören mal eine der Skeptikerinnen, und zwar die Schäferin Avia Lennart.
Die ganze Welt schaut auf uns. Aber wenn man die seltenen Erden fördert, haben wir, die wir hier leben, nichts davon. Das meiste Geld verlässt das Land und geht nicht an uns.
Ist denn die Angst der Schäferin begründet? Was würden Sie sagen?
Ich bin kein Wissenschaftler. Ich weiß aber, dass Uran ein schwach radioaktiv strahlendes Element ist. In den natürlichen Lagerstätten, also im Berg, zunächst keine Gefahr darstellt. Aber beim Abbau kann es eben ins Trinkwasser gelangen, beziehungsweise wenn sich Staub bildet, auch in die Umwelt. Und das wissen die Menschen, die dort leben. Und deswegen ist die Skepsis extrem groß. Die Minenfirma hat sich über Jahre bemüht, aufzuklären und zu sagen, wir tun doch alles, damit das eben nicht passiert. Aber die Skepsis ist enorm groß. Und ja, deswegen gibt es eben Proteste in diesem Ort. Und man macht den Investoren und der Minenfirma das Leben schwer.
Genau, es geht nicht nur um seltene Erden, sondern auch um Uran, und letztlich ist das ja auch eine politische Frage, und dazu haben Sie eben die Rohstoffministerin von Grönland gesprochen, Naja Natte-Nielsen, die wir jetzt hören.
Unsere Koalition hat sich dagegen ausgesprochen, Uran zu fördern, und setzt damit um, was die Mehrheit in unserem Land möchte. Aber natürlich könnte eine künftige Regierung das eines Tages wieder ändern.
Also Iran-Förderung erstmal nicht auf Grönland. Was ist denn Ihre Prognose, Herr Blenker? Wie lange hält denn der Widerstand an? Letztlich ist es ja oft auch eine Frage des Preises.
Das glaube ich auch. Wir haben die zuständige Ministerin das ja ganz bewusst gefragt, und sie sagte uns, wir haben das jetzt so entschlossen. Der Uranabbau war ein riesiges Thema bei den Wahlen in Grönland. Die neue Regierung hat sich eben durchgesetzt mit einer negativen Haltung. Sie haben ja gesagt, wir werden das stoppen, wenn wir an die Regierung kommen, und das haben sie jetzt eingesetzt. Aber die Ministerin sagt eben auch, wir sind für 4 Jahre gewählt. Wie das eine andere Regierung in Zukunft machen wird, wissen wir nicht. Ich glaube, die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende, denn wenn Sie jetzt überlegen, wie wichtig das Geld ist, auch für eine Unabhängigkeit, dann wissen Sie, dass diese Diskussion schnell wieder entflammen kann, denn es gibt ja eine große Mehrheit dort, die unabhängig werden möchte, und deswegen braucht man eben womöglich auch das Geld aus einer solchen Mine.
Bei uns ist Christian Blenker, ARD-Korrespondent, der gerade in Grönland recherchiert hat, auch zu den Folgen der globalen Erwärmung. Was haben Sie denn da in Grönland beobachtet, Herr Blenker?
Wir waren in der Nähe von Kangerlussuaq auf dem Inlandseis. Also, wenn Sie sich erinnern, 80% Grönlands ist ja eisbedeckt mit riesigen Gletschern. Aber Grönland trifft der Klimawandel eben ganz besonders. Das lässt sich belegen durch Satellitenbeobachtungen. Das Alfred-Wegener-Institut zum Beispiel gibt da regelmäßig Meldungen raus. 2019 wurden wieder Rekordverluste gemeldet. Mehrere 100 Milliarden Tonnen Eis gehen zurück. Und das kann man tatsächlich sehen. Also wir waren an einem sehr großen Gletscher, Russell-Gletscher heißt er. Und unser Guide, der uns dorthin geführt hat, hat uns gezeigt, wo das Eis schon zurückgeht. Er selbst beobachtet das immer wieder. all die Jahre, wie das Eis weiter sich zurückzieht. Und Grönland ist natürlich davon betroffen. Es gilt ja als Kühlkammer der Welt. Weniger Eis heißt weniger Fläche, um das Sonnenlicht zu reflektieren. Und deswegen steigen auch die Temperaturen in der Arktis besonders und schneller als im Vergleich zur Rest der Welt.
Also ganz praktisch sieht man eben schon die Veränderungen auf Grönland. Und das betrifft auch das Leben von zum Beispiel Hundeschlittenfahrern. Wir haben da eine jetzt, die wir hören, Anne-Sophie Lauritzen. Die haben Sie getroffen und die meinte?
Der Klimawandel macht es uns schwer. Wenn es kein Meereis in den Buchten mehr gibt, dann haben die Menschen keine Verwendung für die Hunde mehr. Deshalb ist die Anzahl der Hunde stark gesunken. Viele stellen auf Schneescooter um, das ist viel leichter.
Das müssen Sie uns erklären, Herr Blenker. Also wenn es kein Meereis mehr gibt, was meint Sie damit?
Sie müssen sich das so vorstellen, Ilulissat liegt an der Disco Bay und im späten Herbst, Anfang des Winters gab es vor vielen Jahren eine große dichte Eisfläche. Das heißt, man konnte, wenn man zu einem nächsten Ort wollte, über das Meereis fahren mit den Hundeschlitten. Und jetzt hat uns Anne-Sophie Lauritzen eben erzählt, das Eis friert eigentlich gar nicht mehr zu. Das heißt, man kann nicht mehr zum nächsten Ort über die Bucht fahren, sondern müsste einen großen Umweg nehmen über die Berge. Erinnern Sie sich daran, es gibt kaum ausgebaute Straßen auf Grönland. Das heißt, wenn Sie von einem Ort zum nächsten wollen, ist das nicht wie bei uns, dass man sich aufs Fahrrad setzt oder ins Auto und einfach dorthin fährt, sondern es ist sehr kompliziert. Also Sie können eigentlich nur mit dem Boot fahren, früher eben mit dem Hundeschlitten oder heutzutage mit dem Helikopter oder mit einem kleinen Flugzeug. Und diese Klimaveränderung, das spüren die Hundeschlittenbesitzer, weil sie sagen, die Routen verändern sich. Wir können nicht einfach so fahren. Sie brauchen dichtes Eis, sie brauchen viel Schnee, damit der Schlitten dort gleiten kann. Und sie sagen, der Klimawandel macht uns das Leben immer schwerer. Wir können immer weniger fahren.
Das klingt ja so ein bisschen naturverbunden oder ursprünglich das Leben dann auf Grönland. Inwieweit wird das dann noch gelebt von der größeren Zahl an Menschen?
Ich würde sagen, die Grönländerinnen und Grönländer sind sehr traditionsbewusst, weil es eben diese Hundeschlitten seit vielen tausenden Jahren dort gibt. Man möchte sich diese Kultur gerne erhalten, aber trotzdem scheut man natürlich auch nicht, einen Schneescooter zu nehmen, um zu fahren. Also man ist auch praktisch veranlagt. Es ist aber für viele Menschen wichtig, dass sich diese Tradition erhält, dass es dort weitergibt, weil es eben zu der Geschichte Grönlands gehört. Deswegen kämpfen Menschen wie Anne-Sophie Lauritzen sehr darum, um dieses Erbe und dass es weiterhin auf Grönland möglich sein wird, mit 12 Schlittenhunden über das Eis zu gleiten, weil sie sagt, das gehört zu uns, das gehört zu unserer Geschichte Grönlands.
Das Klima verändert sich. Wir merken es, wenn wir mit dem Boot fahren und Robben fangen wollen. Es regnet viel. Und das Meereis in den Buchten ist völlig verschwunden und man kann im Winter kaum noch Hundeschlitten fahren. Natürlich kann man immer noch jagen, aber nicht mehr so viel. Wir bezahlen jährlich 50.000 dänische Kronen für Trockenfutter, das wir aus Europa importieren müssen.
Das heißt, es gibt jetzt durch den Klimawandel auch zu wenig zu essen praktisch für die Hunde.
Ja, uns hat Anne-Sophie Lauritzen erzählt, dass auch das Jagen nicht mehr so einfach ist. Die Hunde essen im Übrigen Fisch und Robbenfleisch. Das brauchen sie für diese niedrigen Temperaturen. Die leben ja die ganze Zeit draußen. Also die kommen nicht rein ins Haus, wie wir das vielleicht von unseren Hunden in Deutschland kennen, sondern sie leben bei Wind und Wetter draußen. Dafür brauchen sie Fettreserven. Und das haben sie traditionsweise so bekommen, dass ihre Halter eben Robben jagen und das Fleisch aufschneiden für die Tiere und auch das wird schwierig. Und das heißt, Schlittenhundebesitzerinnen wie Anne-Sophie Lauritzen müssen eben auch Futter einkaufen zu sehr teuren Preisen. Und wenn sie dann überlegen, wie kurz die Saison geworden ist, um überhaupt damit zu fahren und Geld einzutreiben, wenn man zum Beispiel Touristen transportieren wird, dann geht diese Rechnung nicht mehr auf. Und das macht den Hundeschlittenbesitzern wie Anne-Sophie Lauritzen eben erhebliche Probleme.
Ja, jetzt könnte man sagen, die Insel wird, wenn man es umdreht, zugänglicher für Autos und für Schiffe. Könnte man das nicht auf der Insel vielleicht auch positiv sehen?
Es gibt natürlich Pro und Contra der Veränderung auf Grönland. Es wird extrem viel gebaut. An den Orten, an denen wir waren, haben wir gesehen, wie die Flughäfen zum Beispiel ausgebaut werden. In Nuuk baut man gerade eine neue Start- und Landebahn, weil man internationalen Besuch haben will. Das geht bislang nicht. Der einzige Flughafen, den man international anfliegen kann, ist eben der Amerikaner in Kangerlussuaq. Das heißt, in der Infrastruktur ist noch eine ganze Menge zu tun. Straßen, Brücken, all das konnte aufgrund des Klimas dort eben nicht so einfach gebaut werden. Verändert sich das Klima, könnte sich das etwas ändern, wobei man nie Autobahnen und Straßen haben wird auf Grönland, wie wir das vielleicht aus Deutschland kennen. Aber eine kleine Chance für die Infrastruktur steckt da natürlich drin. Die große Mehrheit macht sich aber Sorgen, dass die Konsequenzen sehr negativ sein werden, wenn der Meeresspiegel steigt, wenn das Eis zurückgeht, für die Traditionen, aber auch die Berufe, die es dort gibt, die Fischer zum Beispiel. Und die jetzige Regierung hat sich das sehr bewusst gemacht. Sie wissen um die Schätze, die unter dem Eis liegen, haben aber gesagt, wir werden sie nicht holen und abschöpfen. Keine Suche nach Öl und Gas ist mehr erlaubt in Grönland. Die Mine ist sozusagen, der ist ein Riegel vorgeschoben worden im Süden. Das heißt, da ist eine neue politische Generation in der Regierung, die sagt, auch wir in Grönland wollen unseren Teil dazu beisteuern, dass der Klimawandel nicht noch schneller voranschreitet.
Okay, also das ist quasi das Maßnahmenpaket, das eben diese 56.000 Grönländer leisten können. Aber haben die denn eine wirkliche Chance, den Klimawandel irgendwie zu beeinflussen? Weil eigentlich sind sie doch ausgeliefert gegenüber den Treibhausgasen, die eben kommen aus den USA, China, Russland, Europa. Oder wie würden Sie das einschätzen?
Auf jeden Fall. Grönland ist natürlich flächenmäßig sehr groß. Da leben aber gerade mal ca. 50.000 Menschen. Es ist total klar, dass im Vergleich zu Amerika, China und Russland der Anteil des Klimawandels natürlich minimalst ist. Aber trotzdem ist ihnen das Symbol wichtig. Die grönländische Regierung nimmt ja auch an Treffen des Arktischen Rats teil. Und wenn man eben andere Länder dazu auffordert, mehr gegen den Klimawandel zu tun, dann wollen sie eben auch ihren eigenen Teil leisten. Ich glaube, es geht hier hauptsächlich um die symbolische Wirkung.
Zum Abschluss wollte ich auch noch mal fragen, das ist ja vielleicht auch sogar teilweise gewollt von einigen Ländern, wenn es eben wärmer wird auf Grönland. Also schauen wir uns mal die Schiffsrouten an, die dann vielleicht ganzjährig befahrbar werden, wenn eben das Meereis dort verschwindet. Gibt es da wirtschaftliche Interessen, die vielleicht auch wirklich so formuliert werden?
Es gibt knallharte geopolitische Interessen. Das merkt man eben besonders bei den Treffen des Arktischen Rates, wenn dann die Nordländer oder die Anrainerstaaten an die Arktis zusammentreffen. Die USA und Russland knallen da wirklich aufeinander. Russland beansprucht die Arktis quasi für sich, weil sie sagen, das ist für die Handelsrouten extrem wichtig für uns, aber das möchten eben auch andere Länder haben, wie die USA, wie Kanada, auch Norwegen. Deswegen ist diese Diskussion sehr, sehr spannend in den kommenden Jahren, wie das ausgehen wird und welches Wörtchen Grönland da überhaupt mitzureden hat. Die Welt, das hat uns Aviana Lehnert, finde ich, richtig gesagt, die schaut gerade auf Grönland und die Diskussion wird weitergehen. Es wird sehr, sehr spannend sein, wie sich das entwickelt, weil da eben Macht- und geopolitische Interessen der großen Mächte dahinter stecken.
Sagt Christian Blenker, Korrespondent für das ARD-Fernsehen. Er war gerade auf Grönland, hat uns hier erzählt, was er dort erlebt hat. Und Sie können das auch sehen in der langen TV-Dokumentation in der Weltspiegel-Reportage ab dem 15. Januar. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Ich bin André Zanto und weitere Themen, die sich Hörerinnen und Hörer gewünscht haben, zum Beispiel Nordkorea, finden Sie hier auch im Podcast-Feed der Weltzeit. Gern mal stöbern. Bis bald.